Mario Neumann, Projektkompass. Navigationshilfen für souveräne Führung im Projekt. Digitalisierung und Konkurrenzdruck sind die größten Herausforderungen unserer Zeit und Unternehmen stehen vor der Aufgabe, sich an die kommenden Veränderungen anzupassen. Die Folge? Projekte ohne Ende. Und natürlich brauchen all diese Projekte fähige Projektleiterinnen und Projektleiter. Aber wie genau managt man eigentlich erfolgreich ein Projekt? Über welches Wissen und über welche Fähigkeiten sollte man verfügen? Wo lauern Fallstricke und welche Techniken unterstützen einen dabei, im Projektalltag nicht unterzugehen? Die Blinks zeigen dir, wie gute Projektleitung funktioniert und geben ganz konkrete Tipps zum Umgang mit schwierigen Situationen im Arbeitsalltag. Blink Nummer 1. Ein Projektleiter braucht ganz bestimmte Qualitäten, um als Führungskraft ernst genommen zu werden. In deinem Unternehmen steht ein Projekt an und du betrittst als Projektleiter absolutes Neuland? Keine Sorge, in diesem Blink erfährst du, wie du im kalten Wasser nicht gleich untergehst. Gleich das erste Projektmeeting ist extrem wichtig. Dort geht es ums Kennenlernen, aber vor allem darum, dass du deine Führungsrolle untermauerst. Dein Team will wissen, warum es dir folgen sollte. Wie so oft gilt auch hier, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Halte eine motivierende und erklärende Antrittsrede, achte auf deine Körpersprache und präsentiere dich von deiner besten Seite. Schaue in den ersten Tagen immer mal wieder bei deinen Mitarbeitenden vorbei und mach ein bisschen Smalltalk. So wird das Kennenlernen einfacher und die Verbundenheit steigt. Wenn du bei deinen Leuten einen Fuß in der Tür hast, lauern im weiteren Projektverlauf einige Fallstricke. Erfolg wirst du haben, wenn du delegieren, motivieren und mit Aufrührern umgehen kannst. Beginnen wir mit dem Delegieren. Damit Termine eingehalten und Aufgaben korrekt erledigt werden, braucht es verbindliche Deadlines, klare Zuweisungen und immer auch die Erläuterung der Vorgehensweise. Außerdem gilt: Nicht nur Aufgaben, sondern auch Entscheidungskompetenzen werden delegiert. Wer Dinge erledigt, darf und muss auch selbstständig entscheiden können. Wenn Teammitglieder versuchen, Aufgaben zurückzudelegieren, weil sie nicht weiterkommen, suche das Gespräch, um die Ursachen der Probleme zu klären. Dein Team braucht dich außerdem als Motivator. Hilfreich kann dabei das Modell des Psychologen Stephen Rice sein. Er hat 16 Lebensmotive ausgemacht, darunter Neugier, Familie oder Eros, die Menschen antreiben. Wichtig ist, dass jedes Teammitglied seinem Lebensmotiv entsprechend motiviert wird. Eine Mitarbeiterin strebt nach Macht und Einfluss? Dann lass sie eine verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen. Besonders motiviert sie auch, wenn sie von dir hört, dass sie eine Leistungsträgerin ist und ein Aktivposten für das Projekt. Immer wieder bekommen es Projektleiterinnen mit Aufrührern zu tun. Diese stören Meetings und gefährden das Projekt. Verhandle am besten mit Vorgesetzten oder Auftraggebern über eine Nachbesetzung des Teams und hol dir generell Rückendeckung in der Chefetage. Falls die Möglichkeit der Nachbesetzung ausfällt, isolierst du die Aufständischen am besten. Sie erhalten nur noch Aufgaben, die für den Erfolg des Projekts irrelevant sind. Für den erfolgreichen Verlauf eines Projekts solltest du dir aber auch deine eigenen Stärken und Schwächen bewusst sein, denn niemand ist perfekt. Du bist eher der temperamentvolle Macher? Halte dich in den entscheidenden Situationen bewusst zurück, damit du dich nicht selbst sabotierst. Blink Nummer 2. Das perfekte Team entsteht und funktioniert nicht von selbst, ist aber vitaler Bestandteil des Projekterfolgs. Nun haben wir dir schon einige Dinge an die Hand gegeben, die für dich als Projektleiter wichtig sind. Aber natürlich bist nicht allein du für Erfolg oder Misserfolg verantwortlich. Alles steht und fällt mit deinem Team, weshalb du das Teammanagement nicht unterschätzen solltest. Wenn zum Beispiel bei der Entwicklung einer App die Meinungen des jungen IT-Ingenieurs auf die der erfahrenen Außendienstmitarbeiterin treffen, dann gibt es ganz schnell scheinbar unvereinbare Positionen. Aber natürlich leben gute Teams auch gerade davon, dass sie bunt gemischt sind. Im Idealfall suchst du dir dein Team selbst aus, denn eine extern zusammengestellte Truppe bringt oft Herausforderungen mit sich, die du nur schwer allein bewältigen kannst. So fehlen dir vielleicht bestimmte Experten oder Teammitglieder mit der gleichen Expertise, kommen sich auf ihrem Feld ständig in die Quere. Außerdem kannst du so im Vorfeld sogenannte Low-Performer identifizieren, also Teammitglieder, die weniger leisten als gedacht. Wichtig ist es dann, die Ursachen für die Defizite zu finden und mit konkreten Vereinbarungen und zu erreichenden Zielen gegenzusteuern. Mit der Formung des Teams kannst du übrigens direkt beim ersten Treffen starten. Bei einem ersten Meeting oder auch Kick-Off-Workshop schlagt ihr so gemeinsam den richtigen Weg ein. Es geht vor allem darum, sich kennenzulernen, aber auch gemeinsam die Ziele, Rollen, Aufgaben und einzelne Maßnahmen sowie den Zeitplan festzulegen. Außerdem solltet ihr Spielregeln vereinbaren. Wie gehen wir mit Konflikten um? Welche Punkte kommunizieren wir per Mail? Welche lieber im persönlichen Gespräch? Es dauert in der Regel, bis sich ein Team richtig kennenlernt und anschließend produktiv arbeitet. Besonders gut lässt sich diese Teamentwicklung anhand des Vier-Stufen-Modells des amerikanischen Psychologen Bruce W. Tuckman nachvollziehen. Los geht es mit dem Forming. Dabei lernt sich dein Team kennen, die Mitarbeiterinnen fassen Vertrauen zueinander. Dem folgt das Storming. Die Teammitglieder diskutieren, es entstehen Meinungsverschiedenheiten und es gibt Reibereien. Diese Phase durchläuft jedes Team, sie ist ganz normal. Halte die Zügel in der Hand und begleite die Mitarbeiter bei den Auseinandersetzungen. Leite entstehende Diskussionen ruhig und sachlich und halte wichtige Punkte und Spielregeln für alle fest. Als drittes folgt das Norming. Die Teammitglieder erkennen, dass sie gemeinsame Regeln brauchen. Erste Fortschritte im Projekt motivieren. Die letzte Phase in Tuckmans Modell ist das Performing. Die Teammitglieder laufen zu Höchstleistungen auf, denn jeder kennt seine Rolle, seinen Platz und seine Aufgabe. Ab jetzt funktioniert dein Team aus sich selbst heraus. Blink Nummer 3. Projektleiter müssen andere Menschen überzeugen und für sich gewinnen können. Dein Projektteam braucht besseres Equipment, da ihr sonst nicht weiterkommt. Deine Idee wird bei ihrer Vorstellung von den Verantwortlichen förmlich in der Luft zerrissen. Dein Workload wird immer größer, weil das Projekt irgendwie ausufert? Ja, als Projektleiterin kämpft man an vielen Fronten, hat viele Baustellen und ist auf den Goodwill anderer Menschen angewiesen. Wenn du Entscheidungen herbeiführen oder andere Menschen von deinen Ideen überzeugen willst, hilft dir geschicktes Argumentieren. Gewinne dafür zunächst Aufmerksamkeit. Entwirf eine provokante Schlagzeile, um das Problem zu schildern. Zum Beispiel: Ich wundere mich langsam, warum wir überhaupt noch Kunden haben. Die müssen sich doch fragen, was für ein inkompetenter Haufen wir sind. Sind die anderen ganz Ohr, schilderst du die aktuelle Situation und verweist darauf, was passiert, wenn sich nichts ändert. Am Ende schlägst du Maßnahmen und eine Problemlösung vor. Jetzt liegen alle Argumente und Lösungen auf dem Tisch. Wirklich überzeugen kannst du aber nur, wenn auch deine innere Haltung stimmt. Stelle dich auf deine Zuhörer ein, strahle innere Sicherheit aus, höre aufmerksam zu und halte dir dein Ziel vor Augen. Mache dir vorher klar, welche Spielräume du hast. Und jetzt setze deine Interessen durch, aber mit Augenmaß. Wenn dann plötzlich jemand dazwischen keilt, musst du Kontra geben. Das gelingt zum Beispiel, wenn du einen verbalen Angriff zurückspielst. Ruft ein Abteilungsleiter: Total Blödsinn, funktioniert nur auf dem Papier. Kannst du erwidern: Könnten Sie mir erläutern, was genau daran zu theoretisch ist? Dadurch gewinnst du Zeit, konterst das Totschlagargument und kannst danach die fachlich konkretisierten Bedenken aufgreifen und dich dazu positionieren. Zu deinen wichtigsten Aufgaben gehört es außerdem, rechtzeitig Grenzen zu setzen und Nein zu sagen, auch wenn dies vielleicht zu Konflikten führt. Aber der Ton macht die Musik. Deshalb solltest du es mit Umschreibungen versuchen und direkt auf die Folgen hinweisen. Ich würde es sehr gerne noch übernehmen, allerdings, wenn wir das auch noch mit aufnehmen, dann, wenn es passt, mach einen Gegenvorschlag. Dafür haben wir momentan leider keine Kapazitäten, aber wir können. Egal in welche Richtung du willst, du musst immer mit anderen reden, um sie zu überzeugen. Darum solltest du dich darauf einstellen, nicht nur bei offiziellen Terminen und Präsentationen deine Agenda zu verfolgen. Ebenso wichtig ist der Smalltalk neben der Kaffeemaschine oder die Diskussion in kleiner Runde. Blink Nummer 4. Projektleiter dürfen sinnvolle Konflikte nicht vermeiden, müssen aber endlose Streitereien verhindern. Du musst bisher kein Projekt geleitet haben, um zu wissen, Menschen streiten gern. Im Arbeitsumfeld ist dies manchmal echt nervtötend. Andererseits sind Konflikte für eine gute Führungskraft unumgänglich. Wenn ein Mitglied deines Projektteams wiederholt mit schlechter Arbeit auffällt, zum Beispiel weil es immer zu spät liefert oder schlampig vorbereitete Präsentationen hält, führt kein Weg an einem Gespräch unter vier Augen vorbei. Sonst riskierst du, dass diese Schlampigkeit weiter um sich greift. Führe das Kritikgespräch persönlich und zeitnah und schildere das Problem so sachlich wie möglich. Erkläre vielleicht auch, was das Verhalten emotional bei dir auslöst, dass du zum Beispiel wütend bist über wiederholte Nachlässigkeiten. Führe dem Mitarbeiter vor Augen, welche Folgen seine Schlamperei bisher hatte, und sage klipp und klar, was du zukünftig erwartest. Spare nicht an Lob, wenn es dann besser läuft. Während die eben beschriebene Auseinandersetzung für dein Projekt essentiell ist, sind andere Streitereien sinnlos, gefährlich und kraftraubend. In deinem Projektteam giften sich zwei Streithähne in jedem Meeting an. Gehe nicht darüber hinweg. Klar, vielleicht hast du Angst, zwischen die Fronten zu geraten, aber auf Dauer tun solche Konflikte keinem Projekt gut. Kläre ab, ob sich die Beteiligten ihres Dauerstreits bewusst sind und ob sie an einer für alle sinnvollen Lösung arbeiten wollen. Wenn die Streitenden Zustimmung signalisieren, setzt ihr euch zu einem Konfliktgespräch zusammen. Hierbei geht es darum, den Konflikt so zu lösen, dass das Ergebnis keine Seite benachteiligt. Dazu müsst ihr zusammen herausfinden, warum es kracht, wer welche Bedürfnisse hat und wie eine Lösung aussehen könnte. Am Ende vereinbart ihr klare Spielregeln. Falls ihr auf diese Weise nicht weiterkommt, kann ein Konfliktcoach oder Mediator helfen. Auch eine Anordnung von oben ist denkbar. Apropos von oben. Projektleiterinnen müssen häufig auch mit verschiedenen Führungskräften und deren Temperamenten umgehen. Je nach Typ unterscheiden sich die Strategien. Choleriker müssen sich abreagieren. Daher solltest du deren Gefühlsausbrüche zunächst über dich ergehen lassen. Im Nachgang kannst und solltest du darauf hinweisen, wie unangebracht dieses Verhalten ist. Kontrollfreaks informierst du rechtzeitig über alle Schritte, so wächst ihr Vertrauen in dich. Managern, die einmal Hü und einmal Hot sagen, begegnest du am besten mit Akribie. Fasse Arbeitsanweisungen und Projektergebnisse immer schriftlich zusammen, dann entsteht Verbindlichkeit. Versuche, Konflikte generell immer erst auf der untersten Ebene zu klären, direkt mit den Kollegen. Wenn Lösungen ausbleiben, wendest du dich an die nächsthöhere Hierarchieebene oder den Auftraggeber. Am Ende muss vielleicht die Geschäftsführung ein Machtwort sprechen. Blink Nummer 5. Schwierige Projekte müssen Projektleiterinnen mit der richtigen Strategie angehen. In den bisherigen Blinks ging es vor allem um das Einmaleins der Projektleitung. In den folgenden vier Blinks geht es um ganz bestimmte Fähigkeiten, die du als Projektleiter brauchst, um für alle Herausforderungen im Projektalltag gewappnet zu sein. Als Stratege bist du gefragt, wenn der Erfolg deines Projekts bedroht oder das Projekt von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Das kann passieren, wenn deine Vorgesetzten zu viel von dir erwarten oder es aus den verschiedensten Richtungen unterschiedliche Erwartungen in Bezug auf den Projekterfolg gibt. Nehmen wir das Beispiel unrealistischer Vorstellungen. Deine Chefin fantasiert, dass das Projektmodell viel günstiger zu produzieren sein wird als dessen Vorgänger, obwohl in der Realität die Kostenersparnis verschwindend gering ist. Das Projekt unter diesen Vorzeichen zu übernehmen, wäre das vorprogrammierte Ende deiner Karriere. Traue dich stattdessen, Nein zu sagen, aber untermauere deine Ablehnung unbedingt mit Zahlen und Fakten. Wenn deine Chefin weiter stur bleibt, vereinbare eine Ausstiegsklausel. Basierend auf deinen Einwänden hast du am Ende schwarz auf weiß, dass die Abweichungen zwischen den Wünschen deiner Chefin und der Realität des Projekts von vornherein erwartbar waren. Ein Projekt, drei Abteilungen, drei unterschiedliche Vorstellungen, was eigentlich genau erreicht werden soll. Wenn das Projekt erst einmal läuft, droht die meiste Gefahr von immer neuen oder subjektiv geprägten Anforderungen durch den Auftraggeber oder andere Interessenten. Klare Ziele und Rahmenbedingungen sichern dich hier ab. Notfalls ist eine nachträgliche Zielfestlegung sogar während des laufenden Projekts erlaubt und manchmal auch absolut notwendig. Im Zug zieht man die Notbremse ja auch nicht nur zum Spaß, aber wenn es sein muss, ist sie dafür da, benutzt zu werden. Ob utopische Vorstellungen oder schwammige Zielsetzung, damit deine Strategie zum Erfolg wird, brauchst du die Unterstützung anderer. Und weil du als Projektleiter keine unmittelbare Weisungsbefugnis hast, bist du darauf angewiesen, dir Mehrheiten zu organisieren. Pflege freundschaftlich-kollegiale Beziehungen zu den einzelnen Abteilungsleitern, vereinbare klare Regeln für die Zusammenarbeit und für den Einsatz der Mitarbeiter. Nimm bei jeder Verhandlung Rücksicht auf die Interessen deines Gegenübers. Sorge außerdem für Autorität durch eine gewisse Hausmacht. Klingt größenwahnsinnig? Ist aber sehr effektiv. Weil dir meistens die formale Legitimation innerhalb der Unternehmenshierarchie fehlt, musst du dir anders Einfluss verschaffen. Überzeuge mit Sachkenntnis, Ausstrahlung und indem du dir einen Informationsvorsprung aufbaust. Effizient ist es auch, Mitarbeiter zu belohnen, indem du sie für spannende und motivierende Aufgaben einsetzt oder ihren Verantwortungsbereich erweiterst. Dein Einfluss hilft dir auch, wenn du Veränderungen umsetzen sollst. Blink Nummer 6. Als Change Manager machen Projektleiter ihrem beruflichen Umfeld kleine und große Veränderungen schmackhaft. Viele Projekte bedeuten vor allem eines: Veränderungen. Und auf Veränderungen reagieren die meisten Menschen in ähnlicher Art und Weise. Das Neue wird zunächst einmal abgelehnt. Hier kommst du als Projektverantwortlicher ins Spiel. Nehmen wir an, du sollst im Auftrag deines Chefs ein neues Support-System einführen, das Anrufe überflüssig macht. So will er Zeit und Kosten sparen. Die Mitarbeiterinnen haben hingegen eine ganz andere Perspektive. Sie fürchten, dass die neue Software kompliziert und schwer zu bedienen ist und sie den direkten Draht zu ihren Kunden verlieren. Als Change Manager solltest du deshalb von Anfang an offen und ehrlich erklären, was sich alles wie verändern wird, und zwar bevor die Gerüchteküche brodelt. Klar ist aber auch, nur gut zu informieren reicht nicht. Du musst gezielt auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen und ihre Einwände ernst nehmen, soweit es im Rahmen deiner Projektziele möglich ist. Das neue Support-System soll Anrufe überflüssig machen, aber für die Kundenbetreuer ist das persönliche Gespräch essentiell? Dann ist es vielleicht möglich, Telefonate als zusätzliche Komponente im System zu verankern. Mit einem gut geplanten Projektmarketing begleitest du im weiteren Verlauf die Veränderungen. Das Ziel ist es, fortlaufend zu informieren, die Mitarbeiter aber auch emotional zu beteiligen. Wie sieht die neue Software aus? Wer sind die Entwickler? Auf welche Features können sich die Support-Mitarbeiterinnen freuen? Damit sie die neuen Entwicklungen am Ende auch wirklich annehmen, sind gute Schulungen und Instruktionen unerlässlich. So klappt der Umstieg auf neue Systeme oder Strukturen. Bei großen Veränderungsprojekten brauchst du eine Vision. Und ja, du bist wahrscheinlich kein Steve Jobs. Helfen kann dir The Cover Story Vision. Eine Technik, die der amerikanische Unternehmensberater David Sibbett entwickelt hat. Dafür planst du einen ein- oder zweitägigen Workshop, der außerhalb der Firma stattfindet. Am Anfang stehen Fragen, die du gemeinsam mit deinen Mitarbeitern beantwortest. Wo steht unser Unternehmen heute? Wie sehen die Trends aus? Was machen unsere Mitbewerber? Jetzt folgt der Entwurf der Cover Story. Die einleitende Frage lautet: Was würdet ihr in einem Jahr gerne über unser Projekt lesen? Zusammen entwickelt ihr eine Titelgeschichte für das Projekt und sammelt danach Schlagzeilen, passende Grafiken und Bilder. Wichtig: Alles ist erlaubt. Die Kreativität darf sich frei entfalten. Habt ihr euch auf eine Titelstory geeinigt, haltet ihr die sogenannten Five Bold Steps fest. Diese fünf großen Meilensteine machen den Weg zum Projekterfolg für alle fassbar. Blink Nummer 7. Gute Projektleiterinnen orientieren sich an den Verhaltenstaktiken des FBI. Strategisch und visionär denken ist genauso unerlässlich für deine Arbeit wie die richtige Verhandlungstaktik. Ob ein dringend gebrauchter Mitarbeiter früher Feierabend machen will oder ein Lieferant versucht, einen Aufschlag auf seinen Lieferpreis durchzusetzen, das Verhandeln ist Bestandteil der täglichen Arbeit. Grund genug, die wichtigsten Strategien zu kennen, um auch in der Rolle als Verhandlungsführer zu bestehen. Gerade wichtige Verhandlungen solltest du möglichst nicht allein führen. Klar verteilte Rollen sind besser, so handhaben es auch die Verhandlungsprofis des FBI. Der Grund? Wenn du alleine argumentierst, achtest du nur auf deine eigenen Argumente und kannst außerdem nicht gleichzeitig dein Gegenüber beobachten. Der Jurist und Verhandlungsexperte Matthias Schranner empfiehlt nach dem Vorbild der FBI-Methode drei Personen, die in verteilten Rollen antreten. Der Verhandlungsführer, Negotiator, stellt die Forderungen. Der Commander hört in erster Linie zu, denkt mit und gibt Acht, dass die Strategie eingehalten wird. Der Decision-Maker entscheidet abschließend über das Ergebnis und die nächsten Schritte. Damit diese Verhandlungsmethode aufgeht, sollte sich dein Team sehr gut vorbereiten und die Rollen üben. Klärt vor einer Verhandlung alle wichtigen Fragen. Wer nimmt teil und welche Beziehung besteht zum Gegenüber? Um was geht es? Was passiert, wenn wir uns nicht einigen? Wie tragen wir die Argumente vor? Je mehr Fragen ihr beantwortet, desto besser seid ihr für die Verhandlung gerüstet. Bevor es losgeht, stecke dir ein Ass in den Ärmel, das BATNA. Diese Abkürzung steht für Best Alternative to a Negotiated Agreement. Wenn die Verhandlungen nicht erfolgreich sind, hast du gleich eine gute Alternative in petto und bist in einer guten Verhandlungsposition, weil du nicht unbedingt auf das Ergebnis angewiesen bist. Aber auch die beste Planung kann durch bestimmte Verhandlungstaktiken über den Haufen geworfen werden. Wenn dich dein Gegenüber mitten in einer Verhandlung persönlich angreift oder dir seine Geringschätzung signalisiert, versucht er vielleicht, dich aus der Fassung zu bringen. Lass dich in diesen Fällen nicht provozieren und bleib bei der Sache. Aber auch übertriebene Freundlichkeit kann eine Taktik sein, um dir das Nein-Sagen zu erschweren. Bei langfristig orientierten Beziehungen funktioniert am besten die Methode Tit for Tat, also wie du mir, so ich dir. Beginne die Verhandlung immer freundlich und verhalte dich kooperativ. Wenn du attackiert wirst, erwiderst du den Angriff auf die gleiche Weise. Sei aber nie nachtragend und verhalte dich stets berechenbar. Auf diese Weise betonst du deinen Willen, mit deinem Gegenüber konstruktiv zusammenzuarbeiten und nimmst unfairen Aktionen den Wind aus den Segeln. Blink Nummer 8. In Krisensituationen müssen Projektleiter Verantwortung übernehmen und für gute Stimmung im Team sorgen. Egal wie gut es läuft, irgendwann muss so ziemlich jeder Projektleiter einmal in die Rolle des Krisenmanagers schlüpfen. Auch wenn Krisen für Teams häufig überraschend kommen, deuten sich viele Probleme bereits lange im Vorfeld an. Deshalb ist deine erste Aufgabe als Krisenmanager, noch vor der Krise auf Warnzeichen zu achten. Läuft euer Projekt der zeitlichen Planung hinterher? Ist die Stimmung auf einmal schlechter oder wirkt das Projektziel immer schwammiger? Dann ab zur Ursachensuche. Fehlt es an Experten? Ist die Planung zu ungenau? Oder fehlt gar die Rückendeckung durch das Management? Je eher du die Probleme angehst, desto unwahrscheinlicher wird es, dass du in die Krise gerätst. Aber was, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist? Am Anfang steht die Einsicht, wir stecken in der Krise. Das erfordert Mut, denn als Projektmanager musst du die Verantwortung übernehmen, ohne dass du auf Anhieb wüsstest, was zu tun ist. Es ist in diesem Moment auch zu spät für die Frage, was man hätte anders machen können. Der Fokus sollte auf den Ursachen liegen. Wie sind die Probleme entstanden und wie kann man sie angehen? Für die Neuplanung brauchst du meistens ein höheres Budget und weitere Ressourcen. Du kannst also gleich das Handwerkszeug aus dem letzten Blink beim Verhandeln einsetzen. Mit einem erneuten Kick-off-Workshop könnt ihr noch einmal von vorn beginnen. Idealerweise werden die Schlüsselpositionen im Projekt neu besetzt. Warum? Damit deine Mitarbeiter unvoreingenommen an die Arbeit gehen und alte Teamstrukturen aufbrechen. Lege mit allen Projektbeteiligten eindeutige Abbruchkriterien fest, damit das Projekt in der Folge nicht noch tiefer in die Krise rutscht. Auch wenn Krisen menschlich sind, entsteht durch sie trübe Stimmung. Die Teammitglieder sind schlecht gelaunt, wütend oder haben resigniert. Überlege, welche Ursachen für das Stimmungstief verantwortlich sind. Vielleicht sind die Abläufe zu bürokratisch oder jemand im Team schießt dauernd quer. Manche Ursachen lassen sich leichter beheben als andere, aber es lohnt sich, nach ihnen zu suchen. Oft hilft es, den Büroalltag aufzulockern. Verlagere Meetings ins Grüne oder organisiere ein nachmittägliches Grillfest auf der Firmenterrasse. Dein Projekt ist offensichtlich nicht mehr zu retten? Auch hier gilt, habe den Mut, die Konsequenzen zu ziehen. Manche Projekte müssen gestoppt werden, weil sie niemals ans Ziel führen und nur noch höhere Kosten verursachen. Egal, wie man es dreht und wendet, beim Krisenmanagement geht es am Ende nicht darum, alles perfekt zu machen, vielmehr punktest du mit deiner Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. In den Blinks, die du gerade gehört hast, hast du Folgendes erfahren. Als Projektleiter musst du dich an allen Fronten durchsetzen und in vielen Rollen bestehen, denn anders als Abteilungsleiter und Management hast du in der Regel keinen automatischen Führungsstatus. Du brauchst Wissen und Führungsqualitäten, musst für dich und deine Position werben und dabei das Projekt und alle Beteiligten im Blick haben. Da es immer wieder zu Abweichungen vom Projektplan oder sogar zu Krisen kommen kann, sind zwei Dinge besonders gefragt: flexibles Reagieren und aufmerksames Führen mit ruhiger Hand. Was du konkret umsetzen kannst: Verbessere deine Menschenkenntnis. Ob täglich im Bekannten- und Kollegenkreis oder über Ratgeberliteratur. Versuche, so viel wie möglich über andere Menschen zu lernen. Begreife, was sie antreibt, motiviert oder auch zurückhält, mit welchen Strategien sie durchs Leben gehen und welche Menschentypen es gibt. Denn egal, ob du Strategien umsetzt, Verhandlungstaktiken anwendest oder Krisen meisterst, als Projektmanager hast du es immer und überall mit anderen Menschen zu tun, die du überzeugen und für dich gewinnen musst. Das waren unsere Blinks zu Projektkompass – Navigationshilfen für souveräne Führung im Projekt von Mario Neumann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.